Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
Hallo, Servus und Grüß Gott. Ja, hier ist wieder mal eine Folge des Wiener Alltagspoeten Podcast. Falls ihr das schon vermisst habt, die letzte Folge war tatsächlich vor fast einem Jahr. Es gibt ein paar Änderungen. Die liebe Anna ist nicht mehr dabei, weil sie leider keine Zeit mehr hat. Und jetzt schmeiße ich den Laden hier quasi im Alleingang. Ich war in der Zwischenzeit ja auch mit anderen Sachen schwer beschäftigt. Das ist aber zu lange gedauert. Ich habe unter anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Wiener Alltagspoet fährt U6. Und ich habe mir gedacht, als ersten Gast für diese Comeback-Folge lade ich mir meinen Verleger ein, Hannes Steiner, der den wunderbaren Story One Verlag gegründet hat, in dem ich auch das Buch veröffentlicht habe. Und ich sage jetzt einfach mal, hallo Hannes.
Ja, hallo Andreas, danke für die Einladung.
Jetzt ist ja das Buch, ist ein Monat am Markt. Kann man da schon irgendwie ein Resümee ziehen als Verleger?
Naja, eigentlich als Verleger viel schneller. Also das ist ja, wenn man Bücher länger auf den Markt bringt, verlegt, spürt man eigentlich innerhalb der ersten 48 Stunden oder der ersten Woche, wie ein Buch läuft. Das sind so die ersten Reaktionen, was man drückt es Freunden in die Hand, wie schauen die das Buch an, wie blättern die rein, erste Medienberichte oder auch eine Lesung, wie reagieren drauf. Und da habe ich gesehen, sehr schnell, also das ist ein ganz tolles Buch geworden, das mögen die Menschen, sind interessiert dran, ist vor allem ein völlig neues Format und ist gut angekommen. Also eigentlich von der Stunde Null an fast habe ich ein gutes Gefühl gehabt und die Reise ist dann losgegangen.
Du warst ja eigentlich dein ganzes Leben lang Verleger, oder? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen.
Naja, zu mir, ich komme aus Salzburg, bin gelernter Jurist und bin in einer Buchhändlerfamilie, in einer Salzburger Buchhändlerfamilie aufgewachsen. Würde mir jetzt aber gleich meinen, das ist ganz intellektuell, der kleine Hannes sitzt und liest schon Bücher quer durch, aber wenn das Überangebot so groß ist, also ich muss zugeben, ich habe die Bücher dann als kleines Kind eher zum Bauen verwendet, ja, für Sprungschanzen für meine Spielzeugautos. Und erst später ist dann die Liebe gekommen während des Studiums Richtung Bücher. Mich hat das dann interessiert. Ich habe viele Buchhändler kennengelernt und war in dieser Buchhandelsszene dadurch schon von Kindesbeinen an, war früher auf der Frankfurter Buchmesse und habe mich dann entschieden, in diesem Bereich tätig zu werden und habe dann tatsächlich eigentlich eine Buchhändlerlehre begonnen, habe das von der Pike auf gelernt, also kenne mich im Buchhandel aus, habe die andere Seite kennengelernt und habe dann mit 30 Jahren beschlossen, einen Verlag zu gründen, den Ecowin Verlag, da mir alle davon abgeredet haben und gesagt, naja, das wird ganz, ganz brotlos werden, das wird alles ganz schwierig werden, du wirst nichts davon verkaufen. Und,
weil Verlage generell, weil keiner mehr Bücher kauft oder warum, warum haben die Leute davon abgehalten?
Ich glaube, weil das grundsätzliche Image ist und es stimmt wahrscheinlich auch für die meisten Verlage. Also wenn man sich anschaut, wie viele Verlage es im deutschsprachigen Raum gibt und wie viele davon erfolgreich sind, abgesehen von den Konzernverlagen, von den großen, die man vielleicht auch kennt, die irgendwo dazugehören, wie Bertelsmann in dieser Größenordnung oder Holzbrink, dann bleiben wenige Privatgeführte über, die erfolgreich sind oder wirtschaftlich erfolgreich sind. Und das ist dann, glaube ich, aus einer Mischung von Glück und einem tollen Team und Begeisterung für die Sache vom ersten Buch an gelungen. Also mein erstes Buch hat 25.000 Exemplare verkauft und mein fünftes war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also ich bin ein untypischer Verleger, der die Bücher eigentlich immer sehr, sehr gut verkauft hat. Wir haben immer schöne, große Auflagen gehabt und so hat sich der Verlag dann über viele Jahre entwickelt.
Du hast ja auch den Dalai Lama verlegt.
Ja, das ist ja das Spannende auch immer, dass es Geschichten dahinter gibt. Das führt schon ein bisschen zu Story One. Die Geschichte hinter dem Dalai Lama Buch war, ich habe das Manuskript am Tisch liegen gehabt und das hat mir ein befreundeter Agent hingelegt mit dem Hinweis, das war schon bei vielen Verlagen und niemand war interessiert und ich habe reingeblättert und bin dann an einer Stelle hängen geblieben, war ein sehr kurzes Buch auch. Also noch kürzer und weniger Seiten als die Bücher jetzt bei Story One. Und ich habe das Manuskript durchgelesen und an irgendeiner Stelle kommt dann die Aussage vom Dalai Lama, Ethik ist wichtiger als Religion. Und da hat er mich ins Herz getroffen. Da habe ich mir gedacht, ja, also wie viele sinnlose Kriege hat es auf der Welt gegeben wegen Religion? Und jetzt sagt eine personifizierte Gottheit, wie das für die Tibeter ist. Und ich war immer ein Fan vom Dalai Lama. Ich habe ja sein Buch sehr früh gelesen, sieben Jahre in Tibet oder über ihn. Und dann sehe ich dieses Manuskript und denke mir, da steht was drinnen, das hat er so noch nie gesagt und das hat noch nie jemand, der für eine Religion spricht, gesagt. Also das gehört raus in die Welt. Und habe mir dann ein Format dafür überlegt und habe das Buch genannt, Ethik ist wichtiger als Religion, der Appell des Dalai Lama an die Welt. Und das Buch ist dann kurz vor seinem 80. Geburtstag auf die Welt gekommen, ja, muss man fast sagen. Und ich habe mir gedacht, das ist so wichtig, das muss auch in alle Sprachen übersetzt sein, habe es in alle Weltsprachen übersetzen lassen. Und der Buchhandler hat gar nicht so darauf reagiert und gar nicht so viel eingekauft. Und dann von Woche zu Woche ist das stärker geworden. Und ich glaube, irgendwie in der fünften Woche war das auf Platz 1 bei Spiegel, was so die Bestsellerliste ist im deutschsprachigen Raum. Und am Ende hat das Buch, glaube ich, über eine halbe Million verkauft, 600.000 Exemplare schon.
Jetzt bist du vom Dalai Lama zum Wiener Alltagspoeten gekommen. Also ein Aufstieg, glaube ich, kann man sagen,
das
oder?
Das kann man, das muss man so sagen.
Du hast, ich glaube, am Tag des Erscheinens von meinem Buch, hast du gepostet auf deinem privaten Facebook, du hast schon sehr viele Bücher gemacht und eben auch von sehr großen Menschen und sehr großen Autoren. Und mein Buch ist in deinen persönlichen Top 10 auf jeden Fall drin. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Wieso hast du mit mir überhaupt ein Buch gemacht?
Weil mich, und das war immer der Beginn dessen, wenn ich Bücher verlegt habe, spannende Menschen zu entdecken. Also ich finde, ein Buch ist immer die Übersetzung von jemandem, der etwas zu sagen hat, dem man gern zuhört. Und die Rolle des Verlegers ist einfach zu schauen, wie kann man was authentisch zwischen zwei Buchdeckel bringen, was passt gut dazu. Und vielleicht zu diesen Top Ten zurück, warum ist das Buch für mich unter den ganz wichtigen Büchern, die ich gemacht habe, weil du das Buch zum ersten Mal, dieses Story One Buch, du hast das hergenommen und dich mit dem Format auseinandergesetzt und einfach was ganz Besonderes draus gemacht, was für mich die Geburtsstunde einer neuen Art von Büchern ist, was wir mit Story One begonnen haben, aus kurzen Geschichten ein Buchformat zu machen, ein Buchformat auf der Höhe der Zeit, wo man sagt, das bringt, das macht Spaß beim Lesen. Das ist ein Format, da taucht man ein. Das ist das ist jetzt nicht so, dass es den Rest der Welt gibt und es gibt sozusagen Instagram, TikTok, Facebook und dann gibt es Netflix und dann sozusagen mit langer Pause gibt es den Buchmarkt. Sondern das ist ein Buch, das kann man da dazustellen. Und du kommst aus dieser Welt, du kommst aus der Instagram-Welt, das hat mich beschäftigt und ich liebe Bücher. Wie kann ich diese Welten zueinander führen? Und da hat es ja schon viele Versuche gegeben. Und die Versuche, die es bis jetzt da gegeben hat, teilweise sogar sehr erfolgreich, die finde ich für mich als Verleger, der auch Inhalte liebt, waren nie sehr befriedigend. Das war sozusagen, man macht einen Account nach und man imitiert den ein bisschen, aber man verschafft es nicht, einen Account mit der Buchwelt zu verschmelzen und Top 10, weil dir das großartig gelungen ist.
Lass uns vielleicht einmal erklären für die Leute, die Story One auch noch nicht kennen. Also Story One ist der Verlag, wo auch das Buch rausgekommen ist. Und das hat der Verlag einen sehr spannenden Ansatz. Mich fragen ja, also ich kriege ja für das Buch auch sehr viel Feedback. Und etwas, was mir viele Leute schon gesagt haben, ist, dass die Geschichten zu kurz sind. Mich freut das ja immer, weil das heißt ja, dass sie gern mehr lesen würden. Da muss man eben erklären, das Konzept von Story One ist, dass eine Geschichte mit maximal 2500 Zeichen erzählt werden soll. Und für mich war das ein sehr spannendes Experiment. Ich meine, die Kürze ist ja sowieso ein bisschen auch mein Stilmittel. Man kennt es ja auch von den Alltagspoeten-Zitaten. Und im Vergleich zum Alltagspoeten-Zitat ist in 2500 Zeichen ist ja eher halber Roman. Aber für mich war es total spannend, sich darauf einzulassen. Ja? Weil es ist, und das habe ich am Anfang auch unterschätzt, es ist nicht einfach, eine Geschichte auf so wenig Platz zu erzählen. Ich glaube, es ist auch viele Autoren verlieren sich vielleicht dann auch ein bisschen in der Länge und schreiben dann länger und dann verlieren sie wieder den Leser. Und in dem Buch sind ja 17 Geschichten, 17 von diesen kurzen Geschichten, und mein Resümee ist jetzt auch, nachdem ich da 8 Monate dran geschrieben habe, es ist deutlich schwieriger, 17 kurze Geschichten zu schreiben, als eine lange. Wieso hast du dich für dieses Format entschieden?
Naja, das ist mein Ansatz ist ja, Dinge zu machen, die Spaß machen. Und also ich gestehe, ich schaue auch sehr gern Netflix-Serien, kann mich da unglaublich verlieren drinnen und auch Nächte durchschauen. Und mich beschäftigt schon natürlich das Thema, auch im Buchbereich zu sagen, wie kann man ein Format kreieren, was für viele Menschen spannend ist. Und da muss man schon einmal sagen, und was die Leute unterhält und was die Essenz bringt. Und das ist, glaube ich, noch so ein bisschen, was darf ein Buch sein und was macht Spaß. Das begegnet mir bei den Story-One-Büchern immer. Und das macht mir auch Freude, dass dann immer gesagt wird, ich habe das Buch verschlungen. Und dann so manchmal, und das hat unglaublich Spaß gemacht, das hat mich reingezogen. Dann kann man irgendwie sagen, nee, das ist das Großartigste, was dir passieren kann, weil das ist genau, was du über eine Netflix-Serie sagen möchtest, dass du einfach sagst, es hat was Spaß gemacht, das ist großartig, es war entertainend, das ist die Essenz, der Schreiber hat sich viel angetan, das ist großartig. Und ich glaube, dieses leise PS mit, aber es war sehr kurz, ist deswegen, weil unsere Vorstellung von echten Büchern noch sind, ein echtes Buch hat 300 Seiten, was ja auch historisch gesehen überhaupt nicht stimmt, weil in ähnlichen Umbruchzeiten vor 200 Jahren Aufklärung, jetzt muss ich ganz kurz intellektuell werden, ja, entschuldige, waren Bücher in dieser Zeit alle sehr kurz. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, Immanuel Kant, was ist Aufklärung? Das waren großteils Aufsätze, weil die Leute, die wirklich was zu sagen haben, können das ja in der Kürze machen. Und ich liebe ja dieses Goethe-Zitat, der gesagt hat, heute habe ich wenig Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief. Das bringt
das bringt es auf den Punkt.
Das bringt es auf den Punkt. Und das fasst auch das zusammen, was du gesagt hast. Das ist eine unglaubliche Liebeserklärung an einen Leser, nicht die Zeit zu verschwenden, sondern zu sagen, ich könnte jetzt 200 Seiten zu schreiben, es ist genug Stoff da, aber wir müssen jetzt nicht Papier füllen und Papierseiten, wenn ich das kurz sagen kann und an Geschichten so lange arbeite, bis die Essenz da ist und ich was draus mache, was für dich unglaublich unterhaltsam ist und wo du durchgehst und wir eigentlich diese Kreativleistung machen. Weil warum gibt es dann diese ganzen, es gibt ja diese ganzen modernen Apps, auch die Bücher zusammenkürzen von 300 Seiten auf 10. Das finde ich wieder übertrieben. Warum nicht gleich nur 80 Seiten?
Was hätte James Joyce gesagt, wenn du mit ihm gesprochen hättest, ob er sein Ulysses im Story-One-Format schreiben soll?
Okay, ich muss mich jetzt kurz reindenken, wir sitzen irgendwo in Triest, na, in irgendeinem Kaffeehaus, und er fragt mich das. Wahrscheinlich wäre er schockiert gewesen. Ich meine,
aber vielleicht hätten dann mehr Leute sein Buch wirklich gelesen. Weil ich glaube, das ist ja das Buch, was die meisten Leute besitzen und die wenigsten Leute gelesen haben. Also ich muss auch gestehen, ich glaube, 50 Seiten habe ich geschafft.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir ihn mit einer Zeitmaschine in die heutige Zeit holen würden, vielleicht hätte er das unterhaltsam gefunden und zu sagen, ich kürze das jetzt auf die Essenz runter und für alle, die mein Buch besitzen und nie gelesen haben, gibt es jetzt auch in der Kurzform. Ja, jetzt weiß ich nicht, bei Romanen muss man immer aufpassen, also ich glaube, es gibt immer ein sowohl als auch. Ne? Das ist wie beim Essen und in allen Bereichen. Es gibt das, oder Kino, es gibt das Programmkino, und das hat eine großartige Berechtigung. Und es gibt Kurzserien und die haben eine großartige Berechtigung. Ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Ich hoffe, er hätte gesagt, ich schreibe es für die Summe der Menschen, ich will jetzt alle erreichen, auch noch in Kurzform bei StoryOne. Gute Idee übrigens, das eigentlich zu machen.
Vielleicht findest du einen Ghostwriter, der dir Ulysses auf 17 Geschichten runterbricht.
Wir müssen reden, Andreas.
Okay, das wird das nächste Projekt. Reden wir vielleicht ein bisschen über mein Buch. Es geht um die U6. Man muss dazu sagen, du hast es ja vorher auch schon erwähnt, du bist ja Salzburger und bist vor ein paar Jahren nach Wien gezogen. Bist du schon U6 gefahren?
Ja, oft. Also das ist ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder das Wort lieben immer für Wien in den Mund nehme, weil ich bin ja vorsichtig geworden, wenn ich mit Wienern rede, dass ich jetzt nicht zu sehr schwärme. Das macht mich verdächtig. Also ich gehe bei der Tonalität ein bisschen runter und sage, ich fahre sehr gern U6 und sehr gern U-Bahn. Bin auch jetzt natürlich zum Gespräch mit dir hergefahren. Allerdings U4, weil ich war schon knapp dran, weil ich mir immer eine Stunde vertan habe und eine Stunde zu früh gekommen bin. Nein, ich liebe U-Bahn-Fahren und ich liebe auch die U6, weil natürlich da, ich steige ein beim Gürtel und diese U-Bahn-Station...
Du wohnst ja auch an der U6. Also man kann ja eigentlich sagen, du wohnst fast die nächste U-Bahn für dich ist die U6, gell?
Die nächste U-Bahn für mich ist die U6 und ich liebe das ja auch, weil für mich das so Wien auf den Punkt bringt. Ne? Das ist, Wien ist auf der einen Seite ist das ja dieses unglaublich beeindruckende, ja, U-Bahn-Stationen, wie sie ja nur eine Weltstadt haben kann, die sie noch immer ist, aber vor allem vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren die drittgrößte Stadt der Welt war. Man sieht das noch an diesen Stadtbahnstationen und diesen alten. Und man steigt ein und ist in diesem Wien, in dieser Mischung sozusagen, einem Wien, das für mich jetzt rund um den Tod vom Ostbahn-Kurti auf den Punkt kommt, von Willi Resetaritz, einer Stadt, die sich am größten verneigt vor einem Menschen, der was für den Menschen von der Straße gemacht hat und sagt, wir lassen niemanden zurück. Und für mich ist das eigentlich sozusagen diese Mischung aus Monarchie und Resetaritz, das ist irgendwie die U6 für mich. Und ich liebe das auch. Das ist ja für mich, ich bin ja überhaupt in einer ungewöhnlichen Rolle, Andreas, dass du mich fragst, weil Verleger werden ja normalerweise nicht gefragt, sondern eigentlich die Autoren. Wir müssen das jetzt ungewöhnlicherweise den Podcast fast umdrehen. Und es hat ja eine alte Tradition, hier das Autor, Verleger miteinander Briefwechsel haben, ja. Das haben wir jetzt nicht angefangen. Ich meine, wir schreiben uns auf WhatsApp, gehen die Dinge eher hin und her, werden gesprochen, aber jetzt sitzen wir uns gegenüber. Wie siehst du jetzt eigentlich aus der anderen Seite eigentlich die Verlagswelt und die Buchwelt als jemand, der ganz in den neuen Medien zu Hause ist? Du bist ganz digital. Ich kriege irgendwie mit, dass das Buch trotzdem einen gewaltigen Stellenwert hat in dieser sehr, sehr digitalen Welt? Oder ist das jetzt für mich, bin ich da jetzt in einer Bubble drinnen?
Wenn, dann sind wir in derselben Bubble, weil ich auch so aufgewachsen bin, dass ein Buch ist einfach, das ist ein bisschen so der heilige Gral auch. Ja? Und also ich bin auch einer von diesen ganz, ganz klassischen Leuten, die eigentlich immer ein Buch schreiben wollten. Also das war, ich weiß noch, wie ich in der Volksschule war, da habe ich schon meine Aufsätze geschrieben und die Volksschullehrer haben das schon gut gefunden und dann im Gymnasium ist weitergegangen. Ich wollte immer ein Buch machen und du hast natürlich recht, ich komme, hast du ja vorher schon schön gesagt, ich komme aus dieser Instagram-Welt. Ja, und Instagram, ich finde diese Welt auch genauso schön, weil Instagram hat halt den Vorteil gegenüber von einem Buch, ist jeder hat die gleichen Chancen. Ja, also du kannst da einen Instagram-Account machen und du veröffentlichst deine Sachen und die Leute finden es gut oder schlecht. Und wenn sie es gut finden, dann hat es eine höhere Reichweite. Und wenn sie es schlecht finden, dann hat es wahrscheinlich nicht so eine große Reichweite. Bei dem Buch ist natürlich diese Schwelle wahnsinnig groß. Ja. Also du musst einmal ein Manuskript schreiben. Das ist ja auch, also ein Manuskript schreiben ist viel mehr Arbeit, als jetzt ein Instagram-Posting zu machen. Und da musst du einen Verlag finden, der dir das veröffentlicht. Für mich ist das Buch, es ist irgendwie so die Weiterentwicklung von dem Instagram-Account. Es ist auch dieses Buch, ist für mich halt, es ist besonders wichtig, weil es ja auch meine eigenen Geschichten sind, die da drin sind. Auf dem Instagram-Account erzähle ich ja, das ist ja die Stimme Wiens, ja, das ist ja nicht zwangsläufig meine Stimme. Und in dem Buch, diese 17 Geschichten, das sind meine Geschichten. Und ja, für mich ist es, ich glaube, so wie für jeden Autor, der dann am Ende des Tages sein Buch in den Händen hält, das ist schon ein magischer Moment.
Das ist besonders, oder? Wenn ein Buch da kommt, die ersten Exemplare, ist mir eine Spur aufgeregt.
Nicht nur eine Spur, das ist wahnsinnig aufregend. Also ihr habt mir die, wie du sagst, die ersten Exemplare geschickt und das macht man auf und dann kann man es, das ist total surreal. Also dann ist da wirklich dein Buch, was du plötzlich hast. Und dann noch surrealer ist es, wenn du ins Buchgeschäft gehst und da liegt dann überall dein Buch plötzlich. Also da habe ich auch ein Glück. Ja. Also das ist wirklich, ist in den Wiener Buchläden sehr präsent, das Buch. Und
vor allem in vielen kleinen Buchhandlungen. Also ich finde das immer besonders. Aus der Welt komme ich auch zu sagen, man kriegt die Sympathie. Wir haben das ja präsentiert auch in einer wirklichen Kretzel-Buchhandlung. Großartig, wo ein unglaublich ambitionierter Buchhändler, ein kleines, aber wirklich, wo man merkt, jedes Buch ist irgendwie ausgewählt und hat wahrscheinlich eine Geschichte und der Buchhändler kann dir zu jedem Buch was erzählen. Das ist natürlich toll, dass dann der Alltagspoet auch drunter ist, weil da sind vielleicht 500 Bücher auf Lager, aber die alle in Stapeln. Also man hat irgendwie das Gefühl, man muss sich da durchlesen, wenn man zu den Kunden dort gehört. Und da muss man sozusagen, kann man anfangen als Kleinkind und da bekommt man dann die Empfehlung und muss sich durchlesen.
Ja, ich fand das auch total toll bei dem. Also das ist, der hat mir dann erzählt, der schlaft auch in der Buchhandlung. Ja, also, ja, weil der hat auch keine Mitarbeiter. Das kann man sich offenbar auch als kleine Buchhandlung, kann man sich das auch nicht leisten. Es ist ja wirklich eine Liebhaberei, das Ganze. Und wenn keine Kunden sind, dann schlaft er halt ein bisschen, weil er sitzt 6 Tage die Woche, sitzt er von früh bis spät in seinem Geschäft.
Ist natürlich der Tod von Amazon, weil auch 24/7, du kannst praktisch rund um die, und bist schneller, ne? Ich meine, gut, dass das der Jeff Bezos nicht weiß, ne? Gott sei Dank. Weil wenn sich das durchsetzt, kann Amazon zusperren.
Wir werden es ihm auch nicht sagen. Ich hoffe, er wird diesen Podcast, ich werd ihn sperren für diesen Podcast, damit er diese Information nicht bekommt.
Nein, das ist wichtig, weil sonst kopieren die das und gibt es in den Kretzeln überall diese Amazon-Buchhandlungen, wo jemand drinnen schläft, um das gleich zu verteilen und sie vermarkten es dann auf ihren Accounts noch und teilen das als neue Idee, weil das sind ja die Drohnen? Die Drohnenzustellung gegen eine Buchhändlung, wo der Buchhändler direkt drinnen schläft. Aber zu dem Punkt, was du noch zuerst gesagt hast, möchte ich was dazu sagen. Das ist ja, was auch so sympathisch ist, dass du das bei Story One geschrieben hast, bei einer Plattform, die eben genau anders ist als der Buchmarkt, sondern wo alle schreiben können. Also du hast das richtig gut beschrieben. Meine Tätigkeit als Verleger war ja, 15 Bücher im Jahr zu machen, aber zugleich 1000 Manuskripte abzusagen. Das muss man sich einmal vorstellen. Oder mehrere 1000 Menschen, die mir ihre Zeilen geschickt haben, ganze Stapel von großartigen Dingen. Aber aufgrund von den Umständen, von der Technik und so weiter, einfach nicht möglich, dass das publiziert wird. Und das ist einfach das Besondere an Story One, dass das komplett für alle Menschen offen ist und jeder da die gleichen Chancen hat. Jeder kann in diesem Format ein Buch publizieren ohne Vorkosten und das ist, glaube ich, wieder das Ähnliche, was du, glaube ich, auch gemeint hast, wie bei Instagram. Es ist einfach diese, man muss es schon so sagen, diese Buchwelt, so großartig sie ist und so besonders, aber sie ist natürlich auch furchtbar unfair. Und es gibt so viele Talente und so viele, die schreiben und so viele Menschen, die Großartiges erzählen können im Großen wie, und jetzt nochmal zurück zu den Top 10 im Kleinen. Weil das ist ja das Besondere, dass du dir hier ein Thema rausgenommen hast, wo sich ja die meisten Autoren sich denken, naja, also wenn ich jetzt über die U6 schreibe, wen interessiert das? Das ist ja fast wie über den Stadtpark schreiben oder was wahrscheinlich auch eine großartige Idee wäre. Weil es gibt so,
das ist lustig, weil ich habe das Gefühl, dass die U6 ein Thema ist. Also ich habe das Gefühl, dass jeden interessiert das Thema.
Ja, ich glaube, es ist ein gutes Buchthema, weil es von dir irgendwie, es hat jeder Meinung dazu.
Es hat jeder Meinung dazu. Ja.
Also jeder hat auch eine Geschichte.
Ja. Also immer wenn ich sage, ich habe das Buch geschrieben, dann erzählen mir die Leute ihre U6-Geschichte. Jeder hat diese eine Geschichte, wo man auch nicht genau weiß, ist die wirklich passiert, ja, weil vielleicht haben sie die auch über 3 Ecken gehört und jedes Mal, wenn es erzählt wird, wird es eine Spur noch dramatischer erzählt. Aber egal, ob du sie magst oder nicht magst, jeder und auch, lustigerweise nicht nur Wiener, also wenn du auch mit Salzburgern oder Leuten aus den Bundesländern redest, die kennen alle die U6, weil es halt auch in den Medien so präsent ist.
Ja, weil du sie jetzt auch bewirbst natürlich, ne?
Ich sollte eigentlich von den Wiener Linien, ich muss ja mal mit denen reden.
Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, die U6, mir kommt auch vor, sie ist ein bisschen voller, seitdem du das Buch geschrieben hast. Alle, die sich da nie getraut haben, ja, aus dem 18., 19., aus dem 13. oder so, die sich da immer schwer getan haben und gesagt haben, na, nehme ich doch ein Taxi, ja. Ich glaube, die sagen, jetzt probiere ich es.
Ist ja auch ganz spannend, die U6 ist ja die einzige U-Bahn-Linie in Wien, die nicht durch den ersten Bezirk fährt. Das, es ist so eine richtige Vorortlinie.
Er hat eine wunderschöne Streckenführung. Also auch als ich heute, muss man sagen, ja auch dieses Spiel sozusagen, ich weiß es gar nicht, weil ich fahre, glaube ich, großteils den oberirdischen Teil, ne? Wenn ich Richtung Westbahnhof fahre. Aber ich glaube auch dieses Spiel, wenn man die ganze Streckenlinie fährt, sie kreuzt ja die ganze Stadt, oder? Und ist oberirdisch, unterirdisch, dieses Spiel, unglaublich spannend, immer ein Abenteuer.
Du hast es eh gesagt, die U6 fährt durch die ganze Stadt. Ich finde das auch richtig schön, wenn du da oben bei der Donau einsteigst und dann bis nach Liesing durchfahren kannst, den ganzen Gürtel, du kannst aus dem Fenster schauen, du hast eine schöne Aussicht. Da sind wirklich ein paar Plätze auch dabei, die auch für mich und ich glaube auch eigentlich für jeden Wiener wirklich was ganz Besonderes sind. Einerseits natürlich die Donau, wo der Wiener ja auch, die hat der Wiener auch erst entdecken müssen. Also das weißt du vielleicht auch gar nicht, weil du ja noch nicht so lange da bist. Die Donau war ja etwas, was der Wiener eigentlich immer völlig ignoriert hat. Also man wollte eigentlich, man hat sich von dem Fluss weggewandt. Ja, und du siehst es ja, wenn du die Stadtentwicklung anschaust, ist ja die Donau, ist ja die, eigentlich die Grenze der Stadt, von der sich alles wegentwickelt hat. Und dann halt Transdanubien, okay. Und jetzt seit 10, 15 Jahren sind diese Grundstücke an der Donau, Kaisermühlen. Und da gab es ja früher den Kaisermühlenplus, das war ja genau da, wo die Arbeiter gewohnt haben. Mittlerweile ist das unbezahlbar dort. Ja? Und das finde ich auch total spannend, so dieser Wechsel der Wahrnehmung, der da auch in Wien passiert ist. Und dann fährst du weiter den Gürtel, wo du über diese ganzen Gürtelbögenlokale drüber fährst, in denen auch ich meine Jugend, möchte nicht sagen versoffen habe, aber wo man einfach, da wächst man irgendwie auf. Ja, und da ist ja ein Lokal auch skurriler als das andere. Ich habe auch in dem Buch etliche Geschichten diesen Lokalen gewidmet. Das ist eine Art des Nachtlebens, die gibt es auch nirgendwo anders auf der Welt. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Touristen, wenn die da aus Amsterdam oder aus irgendwelchen hippen Metropolen daherkommen und sich dann in so ein Gürtellokal setzen am Samstagabend, dann sind die wahrscheinlich schockiert, ja, dass die Leute halt, es ist halt sehr aufs Trinken fokussiert und dann halt, wenn der Wiener dann einmal den Vollrausch hat, dann wagt er sich irgendwann auf die Tanzfläche und redet vielleicht sogar mit fremden Menschen, was man auch sonst nicht macht. Ich weiß nicht, wie das in Salzburg, vielleicht siehst du das als Salzburger an, du hast mir mal gesagt, du findest die Wiener eh so offen.
Ja, also was du jetzt erzählt hast, da ist irrsinnig viel drinnen. Also ich muss sagen, ich bin nach Wien gezogen, knapp vor dem ersten Lockdown. Also ich kann jetzt nur den ersten Teil bestätigen, alles was die Donau betrifft.
Du warst doch noch nie in einem Gürtellokal auf einem Absturz, oder?
Habt ihr ja zugesperrt praktisch, ja, als ich gekommen bin. Also ich habe mich einmal akklimatisiert und dann war eigentlich nur noch alles zugesperrt. Also aber,
wir müssen eigentlich einmal einen Samstagabend im Chelsea bis 4 in der Früh mit dir machen.
Na, absolut. Also insofern fehlt mir, ich habe ja nur den romantischen Teil und da habe ich genickt sozusagen bei der alten Donau, weil die habe ich natürlich sofort für mich entdeckt. Weiß deswegen tatsächlich doch einiges darüber, auch diese Geschichte, die unglaublich spannend ist, dass Transdanubien deswegen eine andere Entwicklung genommen hat, weil dieser Teil von Wien und diese Bezirke russisch waren nach dem Krieg und besetzt waren. Und deswegen die Grundstückspreise viel geringer waren, weil sozusagen die Entwicklung dort langsamer stattgefunden hat. Und dann diese zwei einschneidenden Dinge, sozusagen erstens diese langsamere Entwicklung und zum anderen, glaube ich, diese Donauregulierung, die Donauinsel geschaffen hat und hier dann neue Donau und auch die alte Donau hervorgebracht hat. Und da habe ich mich natürlich komplett verliebt. Also meine Sommer finden ja im Gänsehäufel statt. Ich bin da ein bekennender Fan.
Du schickst auch sehr viele Zitate ein, muss man dazu sagen.
Naja, weil es nicht anders geht. Das ist ja nicht so, dass ich will, sondern ich wäre ja von dieser Stadt gezwungen. Also diese Stadt unterhält mich ja. Es ist ja so, ich habe das, wenn man nicht so viel rausgehen hat dürfen oder nicht wollte, das war ja schon ein bisschen traurig, weil das ist ja in Wien aufzuwachen und rauszugehen, das ist ja wie ein Geschenk. Das ist ja wie, als würde man eine Bühne betreten mit lauter echten und Laiendarstellern. Und es gibt praktisch keine Reise oder keinen Schritt, den man tut, wo man nicht irgendwas aufschnappt. Also von irgendwie, wo ich wohne, in der Straße am Muttertag, wo dann irgendjemand auf die schönen Blumen, die am öffentlichen Grund stehen, ein Flieder, oben steht, bitte nicht nehmen. Und da steckt dann ein Zettel um. Also da bin ich ja schon so, und also das ist ja großartig, ne? Ich bin ja eh schon, also in einer Woche ist ja dann wieder, wenn der nächste Muttertag ist, da muss ich ja, freue ich mich schon drauf, wieder.
Da werden die wieder ihre stehen, Schilder aufstellen.
Da gehe nachschauen, ob da schon wieder ein Zettel oben ist. Oder wenn man in der U-Bahn unterwegs ist. Also es war ja zwangsläufig, diesen Alltagspoeten zu gründen. Man fragt sich ja, dass die erfolgreichsten Dinge sind ja oft, dass die Leute sagen, das ist was, das hat es geben müssen. Mhm. Und eigentlich ist es auch so, weil du gehst durch Wien und du fängst irgendwas auf. Gerade zuletzt, ich war im Kaffeekorb und wünscht jemand dem Kellner einen schönen Tag und sagt, ich wünsche einen schönen Tag, und er ganz trocken einfach nur drauf, ein frommer Wunsch. Und das ganze Kaffeehaus lacht, ja, und ich kann dann auch nicht anders und muss dann irgendwie, wäre dann auch zu einem Crowd-Reporter, der dir das irgendwie mitteilt, aber nicht einmal in der Hoffnung, dass es gepostet wird, sondern man muss es ja weiter erzählen. Man muss es teilen. Also ich verstehe auch, wie diese Alltagspoeten entstanden ist. Diese Stadt ist voller Poesie und voller großartiger Menschen, und du bringst das ja so gut auf den Punkt und auch in dem Buch, dass wenn sich dieser Wiener Grant mit Humor trifft, dass da was Großartiges entstehen kann. Besser kann man es einfach nicht sagen. Mhm. Und das macht einem das Leben da auch schön, weil wenn man es anders sieht, dann wird man ja nur dieses leicht melancholische, manchmal auch ein bisschen grantelnde mitkriegen oder unfreundliche. Aber so, du machst ja diese Stadt noch lebenswerter, indem du einfach sagst, konzentrier dich auf diese Höhepunkte der Vorstellung, die du erlebst jeden Tag, wenn dann das kommt, und dann sieht man diese Stadt mit Humor und muss grinsen und findet das großartig. Ja, Salzburg ist da ein bisschen anders.
Ich wollte dich gerade fragen, würden die Salzburger Alltagspoeten funktionieren?
Nein, derart nicht, weil das Salzburg ist anders. Ne? Also vielleicht...
Ich habe gedacht, Wien ist anders. Wien sagt immer, dass es anders ist. Wer ist jetzt anders? Ist Salzburg anders oder Wien anders?
Das ist, ja, alles ist normal. Anders. Alles aber das anders. Ist, niemand okay. ist normal. Ne? Das okay. muss man mal sagen. In dem Moment habe ich dann irgendwie gedacht, was hätte der Mozart gesagt? Ne? Denn, ich glaube, er hat in Salzburg dann noch einen Fußtritt bekommen. Er war ja ein bisschen eine Hotzpippen, der Mozart. Ne? Und ist dann nach Wien ausgewandert. Ich glaube, so geht es halt vielen Salzburgern, die für Salzburg irgendwie zu frech sind. Die landen dann irgendwie.
Die werden nach Wien verschickt, okay.
Die kommen dann irgendwie nach Wien und schauen dort und haben natürlich trotzdem eine große Liebe zu Salzburg. Und Salzburg ist eine wunderschöne Stadt. Also ich muss da schon eine Liebeserklärung machen. Aber die Salzburger gelten, das kann ich ja nicht sagen, ich bin selber Salzburger, als verschlossen und nicht so nahbar. Das kann ich jetzt in Wien gar nicht sagen. Also das
geht immer noch schlimmer als in Wien, ziehe ich die Lehre draus. Weil, also für mich sind die Wiener ja das verschlossenste Volk auf dieser Welt, aber es gibt dann nochmal die Steigerung.
Naja,
du bist doch nicht der einzige Salzburger, der mir das erzählt.
Nein, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann nur sagen, dass das ja mein Lieblingspost von dir ist, eben aus dem Gänsehäufel, wo eine Frau zu ihrem Mann sagt, du, wir sind wieder jetzt lebenswerteste Stadt der Welt geworden, und er trocken drauf, was woanders ist noch geschissener. Also ich finde, das bringt sie auf, also das macht mir auch dieser Post von dir, den finde ich ja wirklich großartig, weil er irgendwie alles auf den Punkt bringt.
Ja, wenn die Leute mich fragen, was mein Lieblingspost ist, sage ich auch ganz oft den. Ich variiere oft. Ich weiß nicht, ob den Leuten das auffällt. Also ich sage dann oft auch was anderes, um die Leute zu verwirren auch. Aber den sage ich oft. Ich finde auch, dass der sagt schon sehr viel über das Wiener Lebensgefühl.
Ja. Also Salzburg ist ja speziell. Also was uns vereint ist, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, dass der Zirkel, der den Globus markiert, rund um uns geht. Das ist in Wien so und das ist in Salzburg auch so. Was hier in Salzburg noch ein bisschen lustiger ist, weil Salzburg kleiner ist. Und da muss ich oft ein bisschen lachen, weil dann siehst du irgendwie eine chinesische Weltkarte und merkst, du bist links oben irgendwo und musst dich suchen, weil natürlich in China ist natürlich nicht Österreich in der Mitte der Weltkarte.
Wobei die Chinesen ja... Das wäre nicht Salzburg, was sie nachgebaut haben, aber Hallstatt, glaube ich, haben sie ja nachgebaut.
Ich glaube, das haben sie nachgebaut. Naja, das... Ja, aber die Frage ist ja immer...
Also die sind schon Fans, glaube ich, auch von uns. Sonst würden sie ja nicht unsere Stadt nachbauen.
Naja, das ist ja genau das, wie unsere Vorstellung ist. dass sozusagen in Peking großteils die Menschen über Wien und Salzburg reden.
Nur eigentlich, oder?
Nur. Weil sie dann sagen, wie können wir die kopieren?
Ja.
Und wenn praktisch die reden ja relativ wenig über, das muss man ganz offen sein, über Silicon Valley, ne?
Naja, oder über Innovationen. Über Österreich.
Die reden großteils, also wenn sie sich über die Zukunft unterhalten und über das Große, reden sie über Wien und über Salzburg. Und dann denken sie auch wirklich, wie sie uns nachahmen können, ohne dass wir das merken. Und das finde ich eben das Großartige, dass sich Salzburg und Wien da irgendwie schon trifft. Natürlich Salzburg durch Mozart und viele andere Marken, natürlich auch über die Schönheit und eine der drei größten, schönsten Städte der Welt und Wien natürlich.
Ist das dein Ranking oder?
Das hat Humboldt gesagt.
Humboldt?
Ja, also Konstantinopel und Neapel, die Gegenden um Konstantinopel, Neapel und Salzburg gehören zu den schönsten der Welt. Und da muss man ja auch sagen, recht hat er.
Also das Salzburger Umland, da wird man als Wiener schon ein bisschen neidig. Das muss ich wirklich neidlos anerkennen.
Ich verstehe das auch, weil inzwischen, wenn ich nach Salzburg fahre und jetzt nach 3 Jahren ein bisschen spüre ich so diese Wiener Vibes und dann fahre ich dann nach Salzburg und komme bei den ersten Seen vorbei und dann diese, wo Kühe sind, na, denkt man sich schon lange nicht mehr gesehen.
Ah, ja, okay.
Na, das ist so.
Das kenne ich nicht.
Genau.
Kenn ich nicht.
Und dann die saftigen Wiesen. Und dann findet man das eigentlich, das erfüllt einen schon auch mit Glück, muss ich sagen. Also auch da habe ich das Gefühl, ich wäre so ein bisschen, nach 3 Jahren wird man so ein bisschen zum Wiener, dass man die Stadt liebt. Aber wenn Schulschluss ist oder irgendwie die Feiertage nahen, hat man das Gefühl, alle sind irgendwie sofort draußen und fahren woanders hin und sind eigentlich gar nicht in der Stadt. Oder kommt mir das nur so vor?
Ich sehe das auch so. Also die Wiener fliehen ja sehr gerne aus ihrer Stadt, vor allem im Sommer, wenn es so wahnsinnig heiß ist. Aber mir kommt es so vor, also sobald sie dann so die Stadtgrenze hinter sich gelassen haben, irgendwo spätestens auf der Höhe St. Pölten, kriegen sie dann nicht wieder Heimweh.
Merkwürdig, ne?
Merkwürdig.
Ist das jetzt noch so wie bei uns, ne?
Ja. Du hast ja ganz am Anfang was sehr Interessantes gesagt, dass du, wenn du in Wien bist, darfst du Wien gar nicht zu sehr loben. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, also ganz offen ja. Als ich vor 3 Jahren nach Wien gezogen bin, ich habe die Stadt immer unglaublich gern gehabt, war als Verleger viel da, habe allerdings da meistens im ersten Bezirk übernachtet. Und dann ziehst du nach Wien und lernst Wien mit einer anderen Brille kennen. Du lernst die Grätzl kennen, du lernst die Bezirke kennen, fährst viel mehr mit den Öffis und lernst die Stadt auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und ich habe mich da wirklich von Beginn an in die Stadt verliebt. Also seitdem ich da bin, mit allen Höhen und Tiefen natürlich, ne? wie bei einer Liebesbeziehung.
Aber du darfst es nicht zugeben. Du kannst mit niemandem darüber reden. Also vielleicht zu Hause mit deiner Frau ganz heimlich.
Ich sage auch, das bleibt unter uns. Und ich habe sie auch gewarnt. Am Anfang hat sie es mir nicht geglaubt, dass wenn du das Original Wienern erzählst, dass sie dich da irgendwie, dass das Erstaunen hervorruft. Also du fängst an, ein Gespräch, Hannes, du bist jetzt nach Wien gezogen und wie gefällt es dir da? Und du sagst, beginnst drauf natürlich dann ganz enthusiastisch zu antworten. Und für mich war so ein Schlüsselmoment. Ich bin vom Augustin, von der Straßenzeitung, die haben ein Interview mit mir gemacht als Lokalmatador und haben gesagt, nein, du bist jetzt schon Wiener und jetzt irgendwie passt und wir stellen dich da irgendwie vor, du bist Verleger und wir möchten das gern vorstellen. Und ich habe geglaubt, ich erzähle, wie großartig Wien ist und habe dann gegenüber von mir sitzen einen Redakteur und einen Fotografen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren im Café Jelinek, das ja urwienerisch ist und ich schwärme über das Kaffeehaus, über den Bezirk und über die ganze Gegend und so weiter und schaue in versteinerte Mienen. Und ich habe nicht gewusst, was jetzt irgendwie schiefgegangen ist, ob ich was Falsches sage. Und dann haben sie gleich begonnen zu relativieren und zu sagen, so ist es nicht und ich meine in der Stadt. Und dann haben sie begonnen, mir 10 Minuten oder 15 Minuten zu erzählen, was in der Stadt wirklich ihnen alles am Arsch geht. Ja? Und ich habe dann gelernt, Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass das eine Rolle ist, die dir als Zugreister überhaupt nicht zusteht. Du musst da irgendwie aufpassen, du musst da diesen Zwischenton finden. Mhm. Ne? Also zuerst einmal, es kann eine Falle sein, dass dich jemand fragt, wie dir Wien gefällt. Ne? Weil du kannst eigentlich nur falsch liegen. Sagst du, das ist großartig, liegst falsch. Sagst du, dir gefällt es nicht, dann ist das irgendwie eine Majestätsbeleidigung. Das heißt, meine Taktik ist da, und ich habe das auch meiner Frau gesagt, sag du, verhalte dich einmal defensiv und vielleicht zwei, drei bessere schon Sympathie bekunden, aber defensiv und schon sagen, naja, oder so. Also irgendwas musst du schon finden, dass der Wind gerade kalt ist oder ja, das Wetter. Und dann geht's eigentlich. Dann gibst du den Ball an die Wienerinnen und Wiener zurück und wartest einmal ab.
Hannes, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde diese Tradition der Verleger-Autorengespräche auch sehr schön. Ihr da draußen, ja, wenn ihr das Buch kaufen wollt, gibt es ganz normal im Buchhandel. Und vielleicht sehen wir uns ja bei einer meiner Lesungen. Bleibt poetisch und Servus, Bussi, Baba.
Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.